Halleluja. Приветствую вас.
Halleluja. Ich möchte euch ganz herzlich grüßen.
Я благодарю Господа за то, что Бог позволил стоять на этом месте.
Ich danke Gott, dass er mir einfach Gnade gegeben hier zu stehen.
И для меня это милость Его, потому что Бог привел, привел меня сюда.
Für mich, das ist was Besonderes. Der hat mich hierher geführt.
Я хочу немножко рассказать о себе, засвидетельствовать.
Ich möchte ein bisschen von mir erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat.
То, что Бог соделал в моей жизни, как явил милость ко мне.
So, wer hat seine Gnade erwiesen?
Зовут меня Олег, как вы уже поняли.
Ich heiße Oleg.
Родился я в городе Минске.
Ich bin in Minsk geboren.
Мне 44 года.
Ich bin 44 Jahre alt.
Отец у меня из интеллигенции, работал главным инженером тракторного завода.
Mein Vater war ganz intelligent. Er hat auf einem Traktorenwerk Belarus gearbeitet als Hauptingenieur. Dort sind circa, ich schätze, vielleicht 30.000 Leute.
Мать была служащей.
Und die Mutter war einfach so, also Eingestellte.
Рос я в хорошей, как вы поняли, семье, то есть ни в чем не нуждался.
Mein Hintergrund war eigentlich sehr gut, die Familie war sehr gut, ich habe so keinen Mangel gehabt.
Но улица немножко повела не в ту степь.
Aber so die Straße, kann man sagen, und die Freunde sind mir in ganz andere Richtung, also geführt.
И в 14 лет я совершил преступление.
Und als ich 14 Jahre alt war, ich habe mein, das war mein erster Verbrecher. Also die erste Verbrechung.
За которое меня посадили в тюрьму на 6 лет.
Ich habe ins Gefängnis gekommen für 6 Jahre lang.
И так это продолжалось после этого 5 раз.
Und so nachdem ich war noch 5 Mal verurteilt.
В общей сложности я сидел 15 лет.
Insgesamt, ich war 15 Jahre lang im Gefängnis.
Находясь в тюрьме,
als ich dort war, im Gefängnis,
я 11 раз вскрывал себе вены.
Ich wollte 11 Mal mein Leben wegnehmen und ich habe 11 Mal die Venen aufgemacht.
Когда второй раз меня посадили, то у меня умер отец.
Als ich das zweite Mal im Gefängnis war, mein Vater konnte das nicht ertragen. Und er ist vor Koma gestorben.
Не выдержав всего этого моего образа жизни.
So, ja. Zuerst wurde er so abgesetzt, von, entlassen von dieser ja, kann man sagen, Position und dann ist er gestorben.
Когда сидел уже пятый раз, то
als ich zum fünften Mal im Gefängnis war,
то умерла мать.
Dann ist meine Mutter gestorben.
После, когда я выходил, между промежутками были небольшие время, небольшое время.
So die höchste Zeit, als ich zwischen den Gefängnissen war, so war circa vielleicht ein paar Monate lang. Ich war auf der Freiheit.
Я продолжал вести моральный образ жизни.
Ich habe, auch noch zusätzlich, das war eine organisierte Verbrechung, aber zusätzlich ich habe noch Drogen genommen und Alkohol.
И в последний раз, когда я уже вышел из тюрьмы, 5 раз отсидел, то тогда я понял, что я больше так жить не могу.
Und als ich das letzte Mal im Gefängnis war, das fünfte Mal schon fast 15 Jahren, und ich habe verstanden, ich werde nie ein normales Leben führen.
И я захотел покончить жизнь самоубийством.
Ich wollte schon richtig oder auf keinen Fall, dass ich was falsch mache. Ich wollte schon richtig mein Leben wegnehmen.
Я взял 2 грамма героина.
Und ich habe 2 Gramm Heroin gespritzt.
Для меня это было смертельная доза.
Also schon 1 Gramm ist das kann man schon sterben. Aber ich wollte sicher sein, dass ich auf jeden Fall sterbe. Und ich habe also diese Überdosis war doppelt so viel. 2 Gramm Heroin.
И когда я укололся, то со мной ничего не произошло.
Und nachdem als ich wach wurde, ich habe festgestellt, es ist nicht passiert.
Бог взорвал мне жизнь.
Also Gott hat mir das Leben geschenkt, noch einmal, zum 12. Mal.
Когда узнали об этом, у меня остался брат.
Und mein Bruder, als er erfahren hat,
и в это время Бог открывает центр реабилитационный.
Dass ich mein Leben wegnehmen wollte. Und in dieser Zeit, unsere Gemeinde, wir haben unser Reha-Zentrum eröffnet. Und danach, also das war circa so, ich schätze vielleicht 2 Monate, nachdem die Eröffnung war, Oleg ist zu uns gekommen. Und das erste Wunder, den ich erlebt habe,
когда я переночевал ночь там,
als ich eine Nacht übernachtet habe,
я не ощутил какой-то тяги к наркотикам, тяги к алкоголю.
Also, das war überhaupt keine sogenannte so Erzugerscheinung. Ja, ich habe gedacht, ich bin noch nie was im Leben gehabt, also Drogen oder Alkohol.
Было такое ощущение, что я заново родился.
Es war wie eine neue Geburt, ja, oder von neuem geboren.
И слава Господу нашему, что Он мне позволил теперь
Herrn,
служить тем людям, каким был я сам.
Ich momentan, ich auch an solchen Leuten dienen darf, die ich früher auch war.
И через этих людей я вижу, как милость Божья каждый раз во мне обновляется.
Und durch diese Leute ich kann immer wieder sehen, wie die Gnade Gottes so jeden Tag, wir lesen das ja, jeden Tag von neuem kommt, jeden Morgen.
И если бы не Господь, то меня бы не было в живых.
Und wenn nicht der Herr wäre, dann hätte ich auch nicht am Leben oder nicht hier gestanden.
Так вот я встретился с Господом, и так вот у меня все произошло.
Ja, so ist das, ja, war mein Zeugnis. Gut, bevor ich zum Wort komme, dann möchte ich euch noch ein paar Bilder zeigen. Und in erster Linie, ich möchte euch ganz herzlich bedanken. Seit ein paar Jahren, ihr unterstützt uns nicht nur im Gebet, sondern auch materiell. Und das ist also von ganzem Herzen. Ich bedanke euch. Vielleicht, wenn der Herr will und wir leben, dann nächstes Mal werde von unserer Lage erzählen. Aber wie ich schon gesagt habe, Weißrussland hat den ersten Platz in der Welt nach dem Alkoholismus. Also aus 9.400.000, 6 Millionen, die sind chronisch Alkoholiker. Und das ist ganz schlimm bei uns. Und in diesen 11 Jahren bei uns waren über 1.000 Leute insgesamt. Und so sind auch, ihr könnt sehen, diese Frau ist 22 Jahre alt. Warte weiter. 22 Jahre alt. Und ich weiß nicht, seit 14 Jahren hat sie angefangen zu trinken und Drogen genommen. Und da wollte sie mehrere Male so richtig ihr Leben wegnehmen. Und ihr könnt sehen, diese ganzen Narben. Ja. Leider, sie war bei uns, ich weiß nicht, 4 oder 6 Monate und ist leider weggegangen. Das Schicksal von ihr, wir wissen leider nicht. Ja, zu uns kommen auch Leute, Menschen ganz kaputt. Also der Teufel, der macht die Menschen ganz kaputt. Die waschen sich jahrelang nicht. Und dann könnt ihr sehen, die Läuse, die einfach so lebendig fressen. Und die ganze, wenn die zu uns kommen, manche Leute registrieren auch nicht, dass die alles in die Hosen machen, weil die trinken Monate und Jahre lang nonstop. Also die trinken Wodka, die trinken selbstgebrannter Schnaps. 70%, 80%. Und die Leute kommen zu uns und der Oleg, also der war früher in einer so schlimmen Bande, ganz kriminell, und für ihn war das ekelhaft, solche Leute, die auf der Straße waren, mit der Spitze seiner Schuhe zu berühren. Und wenn dann solche Leute kommen, die stinken, das kann man nicht beschreiben, alles ist da. Und wenn die irgendwelche Kratz, also wenn die was haben, ja, so was auf der Haut, wird das sofort, also so, weil die so dreckig sind, wird sofort eine Entzündung, ja, und die sind von oben bis Fuß wie Aussätzige. Also das dass überall sind solche Blasen und Eiter. Und die stinken zusammen mit dem Schweiß. Und der ohne Handschuhe, der nimmt die. Und die Haare kommen weg von oben bis unten. Und dann das alles, der wäscht die Leute selber bei uns. Und das ist echt so ein Samariterdienst. Nur der Herr kann sowas machen. Und der ist wahrscheinlich schon ein paar Tage da, dieser Mann. Aber man kann die ganzen Dinge sehen. Und da brauchen wir vielleicht ein paar Wochen, bis die echt endlich zu sich kommen. Also die liegen im Bett, weil die registrieren nicht, was ist mit ihnen jetzt los. Ja, bitte. Das ist unser Leiter in Lwów, in Lviv, Ukraine. Eine ganz kurze Geschichte. Er war weise, ohne Eltern aufgewachsen, in Lviv. Und dort, er hat eine Diebstahlschule besucht. Also 9 Monate lang. Der von 9 Uhr bis 5 Uhr abends, von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr abends, der hat so gelernt, wie kann man die Frauentaschen öffnen, die ganze Uhren und Ohrringe und alles wegmachen. Der war sehr, sehr, sehr geschickt. Und in Ukraine, Russland, Weißrussland und dann den Interpol hat diese Bande gesucht, weil die waren sehr, sehr geschickt. Der ist von Eltern aufgewachsen. Und dann die ganze Beute, da wollten sie immer wieder feiern und der ist Alkoholiker geworden. Also zuerst ganz teure Getränke getrunken und dann ganz billige und dann hat er seine Fähigkeit, Qualifikation also verloren. Und als er zu uns in die Tante von ihm, sie hat bei uns bekehrt und dann, als er in Minsk war, auf der Flucht, weil Interpol hat ihn gesucht und der ist zu uns gekommen in das Reha-Haus und die ersten Monate, das war schlimm, der war so gemein, der war so, ich habe gedacht, ich werde ihn rausschmeißen. Ja, der war sehr, sehr schlimm. Und dann, der Herr, das war über eine Nacht, der Herr hat übernatürliche hat er begegnet mit dem Gott erfahren und dann ist er, ich habe gesagt, Vitali, du kannst dein ganzes Leben nicht weglaufen, du sollst dich selber jetzt an die Polizei anzeigen und der ist gegangen. Ja, die waren auch erstaunt. Dann war er 2 Monate in Minsk, dann haben sie ihn nach Lviv, nach in die Ukraine, also verbannt, kann man sagen, und im Gericht, das war so Gerichtsverhandlung, normalerweise der Staatsanwalt, der wollte, dass er 15 Jahre kriegt, Gefängnis, das war viele, viele, der war schon ein paar Mal verurteilt, und das war organisierte Verbrechung, sehr, sehr schlimm. Und ich weiß nicht, wir haben gebetet, und der hat auch, der war so ein, hat so ein Zeugnis gegeben, dass die Richterin hat gesagt, sie sind frei. Also sogar auf keine Bewährung war er. Einfach frei. Aber der sollte 10 Jahre nicht nach Weißrussland kommen. Und, aber der kommt, der ist früher über Russland gekommen. Ja, wir besuchen jedes Jahr in Lviv. Und die Ärzte haben gesagt, er wird keine 2-3 Kilo nie zunehmen, weil der hatte diese Krankheit, Dystrophie, ja, das überhaupt. Und das andere Bild, der hat ein bisschen abgenommen, weil das ist echt ein sehr starkes Zeugnis. Der war circa, so kann ich sagen, also circa 50, 52 Kilo und dann nach der Bekehrung über 100 war er. Und der Ärzte, und ich habe gesagt, Gott, danke, dass du die Ärzte einfach beschämst, das, was wir heute von dieser Schwester gehört haben. Ja, ja, es gibt ein Kind, aber die sagen, es gibt kein Kind. Ja. Und also Gott beschämt einfach Ärzte. Und das ist echt ein Wunder Gottes. Und jetzt nehmen also unsere Tochtergemeinde nimmt auch die Flüchtlinge auf. Das ist eine zukünftige Frau. Sie ist 10 Jahre jünger als er. Und am 23. August, ich werde dieses dieses Paar trauen. Ja, und dann schauen wir mal. Ja. Katja Saud? Sie hat Christine, ja. Ja. Gut, das ist so ein kleiner Teil. Ich habe vor ein paar Jahren ein Bild gemacht von unseren Rehabilitanten. Die haben Kinder, die haben geheiratet. Und da steht noch die Frau von Oleg. Irgendwo hinter ihm. Sie hat ihn verlassen, leider. Der hat eine Frau geheiratet, hat mit drei Kindern genommen von drei Männern. Aber vor 2 Jahren hat sie gesagt, entweder ich oder Gott. Und ist weggegangen, ja. Ja, das sind unsere Leute, ein Teil. In Weißrussland offiziell gibt es keine Straßenkinder. Aber inoffiziell gibt es schon. Und wir seit 7 Jahren, glaube ich, wir besuchen solche Familien in Weißrussland. Dieses Bild habe ich gemacht, also circa 30 Kilometer von Minsk entfernt. Ich habe gestern Michael erzählt, dass wir arbeiten jetzt in einem Dorf, so circa 7000 Leute. Ich schätze vielleicht 80-90% trinken. Fast jedes Haus hat zu Hause so ein Gerät, und du kannst Schnaps also produzieren, brennen. Und das ist bei uns auch, hält wie eine flüssige Währung. Wir haben eine harte Währung, das heißt Euro und Dollar, und wir haben flüssige Währung. Und diese Währung, also wenn ein Heizschlosser kommt oder Elektriker, dann sagt er, wie viele Flaschen Wodka wird seine Arbeit kosten. Und das ist bei uns ganz, ganz normal. Die Leute vertrinken alles. Wenn die am Ende des Monats ihr Lohn bekommen, dann die Familie hat gar nichts. Und da kann man sehen, also das ist der Vater. Ich war da und der hat einfach so geschlafen, weil der betrunken war. Und ihr könnt schauen, diese ganzen Umstände, wie das alles, das sollte eine Küche heißen, und wie die Leute leben oder existieren oder vegetieren, und es gibt es nicht. Und die Kinder, die haben Hunger, weil Wodka ist sehr kalorienreich, und deswegen, wenn die Eltern trinken, also dann vielleicht, ich weiß, ein bisschen Scheibe Brot, aber sonst brauchen sie nicht. Aber die Kinder haben gar nichts. Und ich bedanke euch, dass seit letztes Jahr eure Gemeinde hat auch unterstützt, auch diese Arbeit. Wir arbeiten jetzt mit einem Kinderheim in Minsk. Und bei uns, das ist ganz sehr, sehr schlimm, die Kinder darfst du nicht in die Gemeinde bringen. Und die Direktorin von diesem Kinderheim, die erlaubt uns, weil wir jeden Monat was kaufen, Lebensmittel und Waschmittel und so weiter. Und da kommen zu uns ca. ab 20 bis 30 Kinder. Und unsere Kinderheime sind manchmal sehr, sehr brutal. Es gibt Vergewaltigungen von den Erzieher und zwischeneinander. Und da, wir machen dieses Jahr auch dank eurer Hilfe, wir haben 2 Seminare gemacht mit Mädchen, meine Frau und unsere Leiterin von Frauenabteilung. Die haben erzählt, wie sie sich anziehen sollen und die ganze Sache. Ja, das war's. Ja, danke euch von ganzem Herzen. Das ist sehr, sehr sehr wertvoll und ja, danke. Gut, ich möchte zum Wort kommen. Das Thema wird heute heißen, Das steht im Galaterbrief 2,20. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Amen. Das ist ein sehr guter Spruch. Ob das stimmt, dann schauen wir mal. Und nicht mehr lebe ich, das sagt Paulus, sondern Christus lebt in mir. Und ich möchte heute Matthäus 25, Verse 35 bis 36 anschauen. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich getränkt. Ich bin Gast gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Also ich denke, diese Stelle habt ihr schon mal gelesen. Aber heute Morgen möchte ich von ganz anderer Seite diese Verse betrachten. Und zwar von geistlicher Seite. Und wenn wir wiedergeboren sind, wird in uns ein neuer Mensch geboren. Es gibt mehrere Namen, das ist Heiliger Geist, Jesus Christus, ein neuer Mensch. Und wir können lesen Epheser 3,16, auf dass er euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Oder es gibt andere Stelle, 2. Korinther 1,22, und versiegelt und in unsere Herzen das Pfand den Geist gegeben hat. Also wir sehen, dass in uns, für uns Männer, vielleicht, das ist ein bisschen kompliziert, für Frauen das ist schon ein bisschen einfacher, ja. In uns ist ein neuer Mensch geboren. Und nicht mehr ich lebe, sondern Jesus in mir. Und Paulus schreibt an Timotheus, habe Acht auf den anderen und auf die Lehre und beharre in diesen Dingen. Stimmt das? Habe Acht auf dich selbst. Auf den anderen, das ist so einfach, ja. Wer kann immer wieder auf sich selbst schauen und mit der Bibel das vergleichen? Und das ist sehr, sehr schwierig, ja. Und wir werden heute mal schauen, wie geht diesem neuen Menschen? Wie geht Jesus Christus in uns, der vor kurzem oder seit einiger Zeit lang geboren ist? Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich getränkt. Wie kann man diesen Vers so geistlich auslegen? Und unser Körper, klar, braucht Nahrung. Wir brauchen jeden Tag Essen und Trinken, sonst werden wir schwach, krank und dann kann der Mensch sterben. Und wir essen alle sehr gut. Ja, bei einigen kann ich das sehr gut auch sehen. Und wie ist mit Jesus, der in uns wohnt? Er ist auch gut gespeist. Wir sind gesättigt, aber er manchmal ist ganz, ganz hungrig. Wie oft lesen wir die Bibel, wie oft beten wir? Und lasst uns ganz tief in uns rein heute Morgen schauen. Lebt er noch überhaupt? Oder er ist krank, weil er ganz selten zum Essen was bekommt. Vielleicht schreit er, ich habe Durst, ich verhungere. Und das ist kein Wunder, wenn wir auf die Beleidigung beleidigt sind, auf die Wut wütend sind. Wenn unsere Seele nicht gestärkt ist, wo kann man Kraft finden? Das ist wie mit einem Strom. Die ganze Geräte kann ich nicht gebrauchen, wenn ich passende Steckdose habe oder solche Ladegeräte. Ja. Als ich mich bekehrt habe in unserer Gemeinde, wir haben ca. 900 Leute gehabt, das war 1982, wir haben noch ein bisschen die Verfolgung, ich habe noch miterlebt und wir haben so ca. 20 Bibeln gehabt. Und das war schon sehr, sehr gefährlich, liebe Geschwister. Für eine Bibel haben die Leute fünf Jahre Gefängnis gekriegt. Und das war so eine richtige Schlange, Warteschlange, also so circa 9 Monate hat das gedauert. Und die Leute haben die Bibel für eine Nacht bekommen und dann konnten sie entweder lesen oder abschreiben, bestimmte Verse, Kapitel, ich weiß nicht, Bücher, je nachdem, wie du das schnell machen kannst. Und damals, so ein Ingenieur hat so circa 100, 120 Rubel im Monat verdient. Und eine Bibel auf dem Schwarzmarkt kostete 400 Rubel. Und ich kenne auch Familien, die 10, 8 Kinder gehabt haben, also zu 10. Die haben eine Kuh gekauft, also gehabt. Und diese Kuh war alles für diese Leute. Milch, Quark, Butter. Und die haben diese Kuh verkauft, um auf dem Schwarzmarkt eine Bibel zu haben. Weil das ist, die haben etwas verstanden. Wenn sie diese geistliche Nahrung haben, das wird alles sein. In der Bibel steht alles geschrieben, wie du die Kinder erziehst, wie du dein Leben behältst, wie du deinen Körper behältst, ja, wie du die Beziehungen hast, wie du ein Geschäft machst. Das ist alles. Die Leute haben was verstanden. Wenn wir diese Nahrung haben, das wird alles sein. Und für die hat das alles gekostet, nicht nur das Geld. Das war ein sehr großes Risiko, dass die Kinder weggenommen werden und dass die alle ins Gefängnis kommen. Ich habe eine Statistik gelesen in Amerika, das ist schon lange her, in Amerika, ein Amerikaner, durchschnittlicher Amerikaner, schaut in einem Jahr Fernseher, jetzt können wir auch Computer, Internet sagen, 4 Monate im Jahr. Und in dieser Zeit, was schätzt ihr, wie viele Male konnte man Bibel lesen? 22 Mal. 22 Mal. Und für mich, der Tag fängt an mit Bibel. Mit Bibel. Ich bin noch im Bett, ich habe die Augen aufgemacht, sofort. Das ist meine erste Nahrung. Das ist das Wort Gottes. Das ist ein Liebesbrief. Und das ist sehr, sehr wichtig. Weiter, Matthäus 25, 35. Hier, ich bin Gast gewesen und ihr habt mich beherbergt. Wie kann man diesen Vers geistlich auslegen? Der Heilige Geist wird hier als Gast oder Wanderer verkörpert. Im Nahen Osten, der Gast hat eine sehr wichtige Rolle gespielt. Der Gast war manchmal wichtiger als Frau und Kinder. Als zwei Engel in menschlicher Gestalt zu Lot gekommen sind und die Menge wollte ein Übel mit ihnen tun, hat er gesagt, der Lot. 1. Mose 19, Verse 7 und 8. Und sprach, ach, liebe Brüder, tut nicht so übel. Sehe, ich habe zwei Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt. Die will ich herausgeben unter euch und tut mit ihnen, was euch gefällt. Allein diesen Männern tut nichts, denn darum sind sie unter den Schatten meines Daches eingegangen. Ich konnte meinen Augen nicht glauben. Lot, du bist ein Vater. Ich konnte das nicht glauben. Wie kann ein Vater sowas tun? Ich habe auch eine Tochter und er wusste, sie werde nie mehr lebendig zurückkommen. Aber der Gast für ihn war wichtiger. Und liebe Geschwister, auch interessante Frage, ist der Heilige Geist, ist Jesus, der in uns ist, wichtiger als unsere Ambitionen? Können wir unsere Untergebenheit gegen Jesus, der in uns wohnt, austauschen? Unsere Kränkung, unser Hass ist wichtiger als Jesus, der in uns wohnt. Und der Heilige Geist oder Jesus sagt, ich bin Gast gewesen. Das heißt, er war und jetzt sitzt er auf dem Thron unseres Herzens. Aber manchmal, der ist Gast geblieben. Rein und raus, rein und raus. Wenn wir eine gute Laune haben, unser Mann hat mir Blumenstrauß geschenkt, hat gesagt, dass ich liebe. Ah, Herr, du bist gut. Und dann wieder auf der Arbeit, Familie. Und er ist immer ein Gast, ein Wanderer. Je nachdem, welche Laune wir heute haben. Aber er möchte einmal und für immer, ich bin Gast gewesen. Und nie mehr, nie mehr. Und im Römischen Reich war eine ganz schlimme Hinrichtung für die Mörder. Die Leiche wurde ganz fest an den Mörder angefesselt und der gesunde Mensch starb in einer kürzester Zeit von der Erstickung. Weil die Leiche hat, so, das war vielleicht 10 Tage, so, und ein normaler Mensch, die Römer haben ihn in so ganz tiefe Grube gestellt, also gesetzt, und also circa 1 Meter, 2 Meter, und er hat sich erstickt. Und manche Christen, die tragen diese Leiche diesem alten Adam mit, die ganze Zeit, die können nicht vergeben. Und dann gehen sie ins Bett und dann stehen die auf. Und diese Leiche ist immer nicht nur auf dem Rücken, in unserem Herzen. Und wenn Jesus so ein Herz kommt, in so ein Herz kommt, dann sagt er, ich kann hier nicht mehr sein. Weil bei manchen läuft die Galle über. Von, ich weiß nicht was, ich ersticke mich. Hilfe! Und er geht raus. Der geht raus und er bleibt immer als Gast, immer wieder. Und wenn wir geistlich gut drauf sind, dann sagen wir, komm Heiliger Geist, komm Jesus, nimm deinen Platz in mir und räume alles raus, weg, was du bei mir findest, dass das nicht übereinstimmt. Jesus sagt, ich bin Gast gewesen. Ich möchte kein Gast mehr sein, sondern dein Herr und dein Erlöser. Werfe die Leiche nieder. Lass uns ihm erlauben, das zu tun, was er für wichtig findet. Ich bin nackt gewesen und er hat mich bekleidet. Was heißt das, nackt zu sein? Wie kann man unsere geistlichen Menschen auskleiden? Und Offenbarung 3,5, wir lesen, wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen von meinem Vater und vor seinen Engeln. Das Kleid Christi ist, für mich ist sein Ruhm. Jesus Christus soll gut in unserem Leben aussehen. Er soll immer gute Kleider tragen und das ist unsere Verantwortung. Und der Ruhm heißt unsere Anbetung und Danksagung, wenn uns auch schlecht geht. Er soll die Ehre durch Lobgesang, wir haben heute dieses Lied gesungen, ja, und Freude bekommen. Wenn wir negative Worte aussprechen, wenn wir murren und jammern, dann entkleiden wir Jesus und er steht einfach bloß. Wir reißen seine Kleider herunter und er ist nackt, weil wir ihm keine Ehre geben möchten. Gott, Ehre, du siehst meine Lage nicht, du siehst meine Situation nicht. Um welche Ehre geht das? Bei uns ist alles so schlecht und so schlimm. Und wer kriegt die ganze Ehre? Der Teufel. Der ist sehr gut durch unsere Unehre angekleidet. Oh, der hat so eine ganz schwarze Krawatte, schwarzes Hemd, schwarzen Anzug. Der sieht super aus. Schuhe. Und Jesus, halbnackt oder ganz nackt. Weil wir haben überhaupt keinen Anlass, ihm die Ehre zu geben. Wenn du das und das und das und das und wehe dir, wenn das und das und das nicht bei mir ist. Er möchte, besonders wenn uns schlecht ist, besonders, es ist kein Wunder, kein Problem, dem Herrn die Ehre zu geben, wenn alles gut läuft. Ich sage immer wieder, das kann auch ein Verrückter tun. Aber können wir, möchten wir, dem Herrn die Ehre zu geben, ihm anzukleiden, wenn du auf dem Fußboden so rollst von Kummer, von Schmerzen, können wir dann sagen, Herr, ich preise dich, du bist groß, du bist würdig, dann wird der Teufel einfach nackt sein. da wird er nicht von uns das erwarten. Denn Jesus wird angekleidet durch unsere Ehre. Das ist sehr wichtig. Lasst uns Jesus einfach die Ehre geben, egal was um uns herum ist. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. In den Sprüchen 17, 22 steht geschrieben, ein fröhliches Herz macht das Leben lustig, aber ein betrübter Mut vertrocknet das Gebein. Das war schon vor tausenden Jahren, der Ärzte erst jetzt haben das festgestellt, dass wenn jemand lacht, das ist gut, ja, aber der Gott hat schon alles so reingelegt in sein Wort. In der Bibel lesen wir von Früchten des Geistes. Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit und so weiter. Und manche Leute, sie denken, also sie verwechseln einfach Geistesgaben mit Früchten des Geistes. Und das ist was anderes. Der Herr, der schenkt was, aber hier musst du was produzieren. Es soll was entstehen. Und David konnte das sehr, sehr gut. Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergesse nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das ist wie ein Befehl. Und David, der hat gesagt, zähle, jetzt hör auf. Jetzt musst du deinem Herrn die Ehre geben. Das war für ihn sehr, sehr wichtig. Und ziemlich oft vergisst der Mensch gute Sachen und hat in seinem Kopf nur schlechte. Das war noch einmal ein Befehl. Der hat zu seiner Seele gesagt, lobe meine Seele und vergiss nicht. Und David schreibt diesen ganzen Vers, also Kapitel 23, der schreibt, als er auf der Flucht von Saul war. Und er schreibt im Vers 4, auch wenn ich wandere im Tale des Todesschattens, fürchte ich nicht Übles, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und ich konnte lange Zeit das nicht verstehen, wie kann ein Holzstück jemandem trösten. Und in Hebräerbrief 11, Vers 21, da lesen wir, durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Und ich habe gedacht, Herr, also der ist ganz verrückt geworden. Also am Ende seines Lebens, der betet einfach seinen Stab an. Nein, der hat Gott einfach die Ehre gegeben. Wie kann ein Stab, ein Holzstück, ein, sagen wir, Trostmittel sein? Und der Stab damals hat drei Rollen gespielt. Der Junge, als er 13 Jahre alt war, hat einen Stab für sein ganzes Leben von seinem Vater bekommen. Und das waren drei Dinge. Erstes, das war eine Stütze. Man konnte was halten. Mit dem Stab konnte man auch die Schafe zurückziehen. Wahrscheinlich waren damals noch keine deutschen Schäferhunde. Ja, aber das ganz wichtigste Sache war ein Tagebuch, die auf dem Stab sogenannte Kerbe gestellt haben. Ja. Und diese Einschnitte waren nur als Zeichen von Siegen. Das waren überhaupt keine Zeichen von Niederlage. Und als David seinen Stab genommen hat und der hat gesehen, also von unten, ja, das war so ein Quadrat. Ach, das habe ich mit dem Löwen gekämpft. Und da war so ein Kreis. Ha, das war ein Bär. Und da war so eine Sonne. Ah, Goliath. Und der hat das in der Hand gehalten und hat gesagt, Herr, wenn ich das alles sehe, dann ich bin sicher, dass von dieser Situation wirst du mich auch retten. Du wirst mich auch retten. Und das hat ihn getröstet. Haben wir sowas, liebe Geschwister? Ich sage immer wieder, vielleicht sollen wir so unsere paar Bilder in die Ecke stellen, ja, und einfach so ein Blatt von der Birke, von der Eiche, eine Rose, so, und einfach so sehr schön kleben und unterschreiben. Der hat mich geheilt, ich habe geheiratet, ich habe mein Kind jetzt, und einfach auch ein Glas und irgendwo, wo wir ganz öfter sind. Ich bin ganz oft auf der Toilette, ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Magen, dass ich immer diesen Stab von meinen Augen habe, immer wieder. Das ist so wichtig. Abraham hat 25 Jahre gewartet und der ist nicht in die Depression gegangen. Ja, der ist tagsüber, der hat gezählt, 1, 2, 3, 140.000, 250. Der hat einfach Sand auf dem Meer gezählt. Und da, als die Sonne untergegangen ist, das hat er weitergemacht, 1, 2, 3, 1500. Oh, der hat die Sterne gezählt. Tagsüber Sand, nachts Sterne. Sterne, Sand, Sandsterne. Der hat überhaupt keine Zeit gehabt, was anders nachzudenken. Er hat nur gehofft und geglaubt und vertraut. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Was heißt das für unseren Jesus, inwendigen Menschen, Heiligen Geist? Jesaja 25,7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Boten, die da Frieden verkündigen. Matthäus 12,34. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Als ich verliebt war, also alle, die um mich herum waren, das war meine Frau, es hat mir einfach leid getan. Ja, weil ich habe immer von ihr gesprochen, Tag und Nacht. Und die, als sie mich gesehen haben, die haben schon weggelaufen. Ja, wenn du ein Fußballfan bist, ach, das wird nichts anderes sein. Wenn ich manche Leute zu Hause besuche, dann sehe ich irgendwelche Bilder von berühmten Schauspielern. Da brauche ich überhaupt nicht fragen. Ja? Dann sehe ich alles. Und ob unser Herz auch so, dass wir von Gott erzählen, dass wir von Jesus erzählen. Eine Geschichte. Es war eine Familie, eine Frau und ein Kind. Und die haben einander sehr, sehr geliebt. Und als Kind ein bisschen größer war, so schon 16, 17 Jahre alt, das war ein Junge, der hat festgestellt, dass seine Mutter ganz entstellt war, ihr Gesicht ganz verstummelt. Und als die Freunde zu ihm gekommen sind, der hat gesagt, Mama, kannst du bitte, dass die Leute sich nicht abschrecken, kannst du bitte auf dein Zimmer gehen und dort warten, bis wir unsere Feiertage feiern. Und das hat jahrelang gedauert. Die Mutter hat geweint, aber die haben so gefeiert. Und dann einmal kommt sie auf ihn zu und sagt, mein Sohn, ich möchte dir was erzählen. Schau mal das Bild an. Und auf diesem Bild war bildhübsche Frau. Sie sagte, das war ich früher. Weißt du, als du 6 Monate alt war, dein Vater war irgendwo auf der Dienstreise. Ich bin um 12 Uhr wach geworden, Nacht. Ich habe festgestellt, das Haus brennt. Das ganze Haus hat gebrannt. Und dann, ich habe dich sofort genommen und alles, schon die Balken, alles war schon im Feuer. Und ich habe gedacht, was mache ich jetzt? Ich habe so ein kleines Handtuch gesehen und ich habe gedacht, jetzt mache ich den auf den Kopf, dass ich so durch das Feuer durchkomme. Aber dann habe ich dich gesehen. Ich habe verstanden. Nein. Und dieses Du habe ich auf dich gelegt. Und so gelaufen. Und die Feuerzunge haben einfach mich geküsst. Als ich weg war, als ich raus war, ich habe kein Gesicht mehr gehabt. Bis zu den Knochen. Weil alles weg. Mein Sohn, ich habe für dich meine Schönheit gegeben. Warum schämst du mich? Der hat angefangen zu weinen. Mutter, vergib mir. Vergib mir. Liebe Geschwister, manchmal schämen wir Gott. Manchmal erzählen wir gar nichts. Oder unsere Taten erzählen viel besser als unsere Worte. Was wir machen. Welche Dinge, welche Kompromisse wir gehen. Und der Herr Jesus hat nicht nur sein Arm oder Bein gegeben oder eine Niere, eine Lunge, nein, sein ganzes Leben, sein Blut vergossen. Und heute ist die Frage, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Lasst uns jetzt ganz kurz die Augen zumachen. Und noch einmal, ich werde wiederholen, vielleicht der Heilige Geist wird jetzt zu dir sprechen. Wenn Jesus hungrig in dir ist und durstig, vielleicht sagst du heute, Herr, vergib mir. Ab heute, ich möchte dein Wort lesen. Ich möchte meinen Geist sättigen. Ich möchte beten. Ich möchte in Gemeinde sein mit meinen Geschwistern. Vielleicht ist Jesus als Gast, weil immer wieder kommt und rausgeht, dann sagst du heute, Jesus, vergib mir, ich möchte, dass du jetzt Platz einnimmst, dass ich kleiner wäre, aber du zunimmst und dich abnehme. Vielleicht ist er nackt, weil du musst, jammerst, meckerst und so weiter, weil alles ist schlecht und das und jenes. Und du hast überhaupt keinen Anlass, ihm Ehre zu geben. Aber wenn du überhaupt keinen Anlass hast, es gibt einen einzigen Anlass. Der Herr ist mein Gott. Der Herr ist Gott. Das ist schon ein sehr großer Anlass, um ihm Ehre zu geben. Vielleicht ist er krank. Das ist die ganze Kette. Es kommt von Anfang an, wenn wir nicht essen, nicht trinken, wir werden schwach. Vielleicht unser Geist ist krank geworden. Dann sage, lobe den Herrn, meine Seele. Dann erinnere dich an die Dinge, die er in deinem Leben getan hat. Und vielleicht ist er gefangen, an Füßen und Händen gebunden, weil wir erzählen überhaupt nicht, dass wir Christen sind, dass wir Gott lieben, was er in unserem Leben getan hat. Dann machen wir das. Jesus, ich bitte dich für meine lieben Geschwister. Jesus, ich danke dir für den Vorrecht, hier zu sein. Ich danke dir einfach, dass wir noch eine Zeit lang ganz fremd waren und durch dein Blut, durch dein kostbares, vergossenes Blut, wir sind Kinder eines Vaters geworden. Jesus, ich bitte, dass du meine lieben Geschwister einfach segnest. 1000, 2000, Millionenfach, Jesus, für das, was sie machen. Aber noch mehr, ich bitte dich, dass Jesus Christus in ihnen wie eine Schwangerschaft, dass das ein gesundes Kind ist in unserem Herzen. Dass die bestimmte Nahrung kriegt, die wir brauchen. Jesus, ich danke dir. Und für alles Lob und Dank dir.